Das Thema, über das ich an dieser Konferenz sprechen werde, ist Luthers Diskussion über zwei diametral entgegengesetzte Weltanschauungen, die er in der Heidelberger Disputation von 1518 erwähnt. Die sind zwei Wege, sich dem christlichen Leben zu nähern, die nicht koexistieren können innerhalb der Kirche. Er nannte diese zwei Wege die Theologie der Herrlichkeit und die Theologie des Kreuzes. Eigentlich spricht er mehr über die Theologen der Herrlichkeit und des Kreuzes. Aber die glauben an die verschiedene Theologie von der Herrlichkeit und Kreuz. Und die zwei Wege könnten nicht entgegengesetzter sein. Sie sind Öl und Wasser. Sie können nicht vermischen. Wie Tag und Nacht, der eine treibt den anderen aus. Die sind genau umgekehrt wie links und rechts. Du musst zwischen dem einen oder anderen wählen. Die Theologie der Herrlichkeit ist der Weg der Welt, ein Weg der Vergnügens und des Stolzes und der Autonomie, ein Weg, der das Leben verspricht, aber ihr Ende ist der Tod. Der Weg des Kreuzes hingegen ist der Weg der Demut, der Schwäche, der Unterwerfung und des Glaubens. Es ist ein Weg, der wie die Tod aussieht, aber am Ende führt er zum Leben, weil er sich vom Selbst nicht abhängig ist, sondern allein von Christus. Und diese zwei gegensätzlichen Theologien betreffen sich nicht nur in der Reformation. Der Konflikt zwischen diese beiden konkurrierenden Weltanschauungen reicht bis in den Garten Eden zurück. Als Gott Adam und Eva den Weg des Lebens anbot, ein Weg der Unterwerfung, ein Weg des Vertrauens und ein Weg der Abhängigkeit von ihm. Die Schlange bot ihnen jedoch den Weg der Herrlichkeit, den Weg der Unabhängigkeit und Autonomie, bei dem sie selbst beurteilen könnten, was gut und böse ist. Und auf einen dieser beiden Wege muss sich jede Seele entscheiden zu gehen. Sich vor Gott zu demütigen oder versuchen, selbst Gott zu sein. Jesus hatte einen anderen Namen für diese zwei Wege vielleicht, den schmalen und den breiten Weg. Und er macht den ernüchternden Kommentar, dass es viele gibt, die den breiten Weg wählen, der zum Tod führt, aber es sind wenige, die den schmalen Weg finden, der zum Leben führt. Und ich glaube, dass die Ursache für die Heidelberger Disputation und für die 95 Thesen und sogar für die Reformation als Ganzes darin bestand, dass Menschen wie Luther die geistliche Einsicht gegeben würde, dass die Kirche im Laufe der letzten 1500 Jahre den Kurs verändert hatte. Sie hatte den schmalen Weg verlassen und schlenderte nun fröhlich den breiten Weg der Zerstörung hinunter. Wie Adam vor ihnen waren sie dem Lied des Bösen zu einer verführerischen Melodie der Rattenfänger gefolgt, die Luther vielleicht die Theologie der Herrlichkeit nennen würde. Martin Luther war zu seiner Zeit so etwas wie ein Prophet, der uns zurückruft auf den schmalen Weg Christi, zurück zum Glauben, zurück zur Demut, zurück zum Kreuz und um der wahre Freude des Friedens und des Lebens willen. Aus diesem Grund finde ich, dass Luthers Argumente in der Heidelberger Disputation für die Kirche heute genauso wichtig sind wie vor einem halben Jahrtausend. Diese beiden theologischen Kräfte, der Herrlichkeit und das Kreuz, kämpfen immer noch um die Vorherrschaft in der heutigen Kirche und auch in unseren eigenen Herzen. Ich habe die Vorbereitung zu diesem Vortrag als sehr aufschlussreich und sehr konfrontativ für meine eigene Seele empfunden. Ich bin dankbar dafür und es freut mich, die Gelegenheit zu haben, dies heute Nachmittag mit Ihnen zu vertiefen. Um jedoch wirklich die Macht von Luthers Argumentation über diese beiden Kräfte in der Heidelberger Disputation zu verstehen, müssen wir zunächst seinen unmittelbaren Kontext und die Kämpfe verstehen, die er im 16. Jahrhundert führte. Luther hat die Heidelberger Disputation nicht irgendwo in der Wüste, in einer Höhle geschrieben, als er über Gott und die Wahrheit philosophiert. Er schrieb in einem bestimmten Kontext an ein bestimmtes Volk. Er hatte zweifellos bestimmte Schriften und Namen bestimmter Personen im Kopf, als er diese Worte schrieb. Und ich möchte diese Leute, diese Gruppen, diese besonderen Ziele seiner prophetischen Pfeile in drei Hauptuntergruppen zusammenfassen, die zu seiner Zeit in der römischen Kirche vorherrschten. Und dann sehen wir, ob wir etwas über unsere eigene Zeit im Jahr 2018 lernen können. Natürlich erkenne ich an, dass dies zu einer Vereinfachung der Situation zu Luthers Zeiten führt. Aber es wird, so hoffe ich, uns ein lebendigeres Bild dessen geben, was er vorhatte, als er dieses wichtige Dokument schrieb. Die erste Untergruppe innerhalb der Kirche, von der ich glaube, dass Luther sie im Sinn hatte, als er von den Theologen der Herrlichkeit sprach, waren wahrscheinlich die Scholastiker. 1518 kam die Kirche aus der Zeit der Hochscholastik. Berühmte katholische Lehrer wie Duns Scotus, Wilhelm von Ockham und Thomas von Aquin wurden aufgrund ihrer Schriften und aufgrund der Macht ihrer rationalen theologischen Argumente hoch angesehen. Und falls es lange her ist, seit ihr im Geschichtsunterricht wart, erinnere euch daran, dass die Scholastik eine Bewegung war, die Vernunft zur höchsten Form des Wissens erhob, zusammen mit den Werkzeugen der Logik, die die Philosophie von Aristoteles anbot. Theologen der Hochscholastik haben versucht, durch Vernunft und Logik schwierige Fragen in der Bibel zu beantworten und zu lösen, was sie als Widersprüche in der Theologie wahrnahmen. Natürlich hätte Luther fröhlich zugestimmt, dass Vernunft und Logik Gaben Gottes waren und sind und in allen theologischen Bestrebungen verwendet werden sollten. Das war nicht sein Problem. Was ihn beunruhigte, war, dass die Scholastiker die aristotelische Logik über und manchmal sogar gegen die Schrift gestellt hatten. Ein Jahr früher, 1517, im selben Jahr, in dem er die 95 Thesen schrieb, schrieb er auch 97 Thesen mit dem Titel Ein Disputation gegen die Scholastiker, in denen er diese Untergruppe innerhalb des Katholizismus wegen ihrer intellektuellen Arroganz scharf kritisierte. Ich stelle mich vor, dass Luther die Scholastiker im Sinn hatte, oder zumindest einige davon, als er ein Jahr später die Präambel der Heidelberger Disputation schrieb. Hört, was er sagt. Aufs höchste Misstrauische gegen uns selbst, nach des Heiligen Geistes Rat, verlass dich nicht auf deinen Verstand, Sprüche 3,5, legen wir dem Urteil aller, die dabei sein wollen, in Demut diese theologischen Paradoxe vor. Habt ihr das gehört? Aufs höchste Misstrauische gegen uns selbst. Seht ihr, die Scholastiker waren nicht in der Lage, sich vor diesen theologischen Paradoxien der Schrift zu demütigen. Sie brauchten Antworten, aber Antworten, die in der Bibel nicht immer sofort verfügbar waren, was natürlich die Aufgabe von jedem Theologe ist. Aber sie beriefen sich auf Aristoteles, um theologisches Dogma in der Kirche aufzubauen. Wenn die Schriften und ihren Vernunft miteinander im Konflikt waren. In den Thesen 43 bis 45, seine Disputation gegen die Scholastiker, bekommen wir einen guten Geschmack von Luthers Geringschätzung für diesen intellektuellen Übermut. Er sagt, es ist ein Irrtum zu behaupten, ohne Aristoteles werde keiner ein Theologe. Ja, es wird keiner ein Theologe, wenn er es nicht ohne Aristoteles wird. Zu sagen, ein Theologe, der kein Logiker ist, sei ein ungeheuerlicher Ketzer, ist eine ungeheuerliche und ketzerische Rede. Logik ist keine unfehlbare Methode, um zur Wahrheit zu gelangen. Gottes Wort ist die einzige Quelle der Wahrheit, der man völlig vertrauen kann. Selbst wenn unser Verstand es nicht vollständig erfassen kann. Ein anderer berühmter Reformator, Johannes Calvin, stimmte in diesem Punkt mit Luther überein. 41 Jahre später in seinen berühmten Bänden Unterricht in der christlichen Religion sagt Calvin Folgendes. Wenn wir überzeugt sind, dass Gott persönlich in der Schrift spricht, haben wir den höchsten Beweis für die Glaubwürdigkeit der heiligen Lehre. Diese Überzeugung kommt nicht aus bloßer menschlicher Vernunft oder Urteilen oder Vermutungen, sondern aus der Majestät Gottes, die aus der Schrift hervorscheint. Warum ist die Scholastik ein Beispiel für die Theologie der Herrlichkeit und nicht für das Kreuz? Weil es die menschliche Fähigkeit der Vernunft als letzten Schiedsrichter der Wahrheit erhebt. Sie verherrlicht die rationalen Kräfte des Menschen und ist unfähig, mit kindlichem Glauben den scheinbaren Paradoxien der Heiligen Schrift zu vertrauen, die unserer Vernunft widersprechen. Es ist eine Art intellektueller Tod, unseren Stolz zu opfern und einfach zu sagen, this I know, for the Bible told me so. Das weiß ich, weil die Bibel hat es mir gesagt, wie der alte englische Lied sagt. Vielleicht hatte Luther denn das vor Augen, als er sagte in Heidelberg 17, denn nach dem Evangelium ist das Himmelreich den Kindern und den Demütigen gegeben. Man muss sich wirklich demütigen, um das Evangelium anzunehmen. Zu glauben wie ein Kind bedeutet, der Schrift zu vertrauen, Papa zu vertrauen und an unseren eigenen Vernunft zu zweifeln, wenn die beiden sich zu widersprechen scheinen. Auf diesem Hügel waren die Reformatoren bereit zu sterben. Ein Hügel, die sie Sola Scriptura nannte. Es war genau diese Wurzel rationalistischer Arroganz, die 4 Jahrhunderte später im Zuge der Aufklärung in der Kirche zur vollen Blüte kam. Der Modernismus schlich sich in der Herde ein und lenkte die Kirche noch einmal von der schmalen Straße des kindlichen Glaubens auf der breite Weg der intellektuellen Befriedigung. Es war der große deutsche Theologe Rudolf Bultmann, der sagte, dass wir die Bibel entmythologisieren müssen. Wir müssen die Schalen der Texte des Neuen Testaments entfernen, um zusammenzukommen. Der Samen, von dem er sprach, war Liebe für den Nächsten. Und die Schalen des Neuen Testaments, die entfernt werden müssen, sind alle vorwissenschaftliche Mythen, die die Vernunft und empirische Beweise nicht belegen können. Wie Engel, Dämonen, Wunder, Himmel, Hölle, Auferstehung und sogar Gott selbst. Bultmann war ein Universitätsprofessor, der die nächsten Generationen von Pfarrern in Deutschland ausbildete, und die Kirche leidet immer noch daran. In der Heidelberger Disputation zitiert Luther die Worte Paulus in 1. Korinther 1, 20 bis 21. Und wie passend waren sie in seiner Zeit und sind es auch in unserer. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte. Die haben ihn nicht erkannt in ihrer Weisheit. Gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Das ist die Theologie des Kreuzes, die Theologie der Demut und der Unterwerfung. Eine Theologie, die zur Wahrheitsfindung auf Gott angewiesen ist, mehr als auf die Fähigkeit unserer Vernunft. Man kann fast spüren, dass Luther die Scholastiker anstachelt, als er das in Heidelberg 22 sagte. Das heißt, wenn jemand weise werden will, so soll er nicht im Vorgriff, sondern im Rückgriff nach Weisheit trachten und im Verlangen nach Torheit einfältig werden. Das ist die Torheit des Evangeliums, der mit kindlichem Glauben zu empfangen ist. Luthers Kritik an den Scholastikern ist heute in der westlichen Kirche besonders relevant. Wie viele heutzutage halten das Evangelium auf Distanz und halten unsere völlige Hingabe an Gott zurück, weil wir nicht erklären können, warum Archäologen menschliche Knochen nicht in den gleichen Gesteinsschichten finden, in denen wir Dinosaurier finden. Oder weil wir es nicht beantworten können, wie es möglich ist, dass ein guter Gott das Böse zulässt. Oder wie hätte ein liebevoller Gott es zulassen können, dass meine Mutter so lange an Krebs zu leiden hatte. Bis ich verstehe, wie und wann und warum, kann ich mein Leben ihm nicht übergeben. Wir mögen nicht mit den gleichen hohen philosophischen Fragen ringen, wie die Scholastiker zu ihrer Zeit. Aber wir in Europa sind die Erben ihres fehlgeleiteten Vertrauens in die menschliche Vernunft. Und wir tun gut daran, über die Worte unseres Herrn zu meditieren, der sagte, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Versteht mich nicht falsch, ich glaube nicht, und Luther würde es nicht glauben, dass der Glaube, der erforderlich ist, um in das Reich Gottes hineinzukommen, der Vernunft entgegensteht. Nein, darum geht es nicht. Der Punkt ist, dass wir, wenn wir mit Paradoxien von Schrift und Theologie konfrontiert werden, die wir nicht erklären können, nicht verzweifeln, sondern demütig die Worte Jesajas in Jesaja 55, 8 bis 9 bekennen. Denn meine Gedanken sind nicht deine Gedanken. Noch sind deine Wege meine Wege, erklärt der Herr. Denn wie die Himmel höher sind als die Erde, so sind meine Wege höher als deine Wege und meine Gedanken als deine Gedanken. Ich werde an meine Lieblingsbiografien erinnert über das Leben und den Dienst von Adoniram Judson, wenn es was euch sagt, dem ersten protestantischen Missionar in Burma im frühen 19. Jahrhundert. Adoniram litt in Burma unter vielen Schwierigkeiten und sah jahrelang keine Früchte. Endlich, nach mehreren Jahren Arbeit, kam sein erster Bekehrter eines Abends zu einem Bibelstudium und sagte zu ihm, dass er sich gerne taufen lassen und ein Nachfolger Christi werden möchte. Judson war begeistert, er war überglücklich. Das war seine allererste Bekehrte nach all seinem Blut, Schweiß und Tränen. Aber der vermeintliche Bekehrte hatte ein Problem. Er könnte nicht verstehen, wie Gott der Vater dem Sohn erlauben würde, so sehr zu leiden. Judsons Antwort ist eine kraftvolle Erinnerung für uns alle. Er sagte, deshalb bist du kein junger Christi. Ein wahrer Junge fragt nicht, ob eine Tatsache seiner eigenen Vernunft entspricht, sondern ob sie in dem Buch erhalten ist. Sein Stolz hat dem göttlichen Zeugnis nachgegeben. Dein Stolz, Herr, ist immer noch ungebrochen. Zerbrich deinen Stolz und gib dich dem Wort Gottes hin. Die zweite Gruppe innerhalb der römisch-katholischen Kirche, die Luther im Sinn hatte, als er von den Theologen der Herrlichkeit sprach, waren jene, die schamlos den breiten Weg der Macht, des Reichtums und der Ehre suchten. Die Kirche war in der Zeit der Reformation hungrig nach Reichtum, politischer Macht, persönlicher Ruhm. Wir alle kennen die Korruptionsgeschichten der römisch-katholischen Kirche zu Luthers Zeit. Aber wie könnte das sein, wenn der Dienst unseres Herrn durch solche Demut, Dienst und Opfer gekennzeichnet war? Jesus entäußerte sich selbst, indem er die Gestalt eines Dieners annahm. Philipper 2, 7. Jesus wusch die Füße seiner Jünger. Er lehrte die zukünftigen Führer seiner Kirche, dass wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Es war für Luther eindeutig, dass die Kirche die Theologie des Kreuzes gegen die Theologie der Herrlichkeit eingetauscht hatte. Sie hatten das Waschbecken gegen den kirchlichen Thron ausgetauscht. Die Theologie des Kreuzes ist paradox für unsere Gedanken und abstoßend für unser Fleisch. Das Evangelium sagt, willst du Freude haben? Komm, verkauf alles, gib es an den Armen und folge Christus nach. Willst du das Leben haben? Nimm dein Kreuz auf sich und folge Christus auf dich. Wie bitte? Was haben Kreuze mit Leben zu tun? Kreuze sind tot. Das ist das Paradoxon des Evangeliums, das die Theologen der Herrlichkeit nicht akzeptieren können. Luther beschrieb ihren Zustand in Heidelberg 22. Das ist schon gesagt, denn weil sie das Kreuz nicht kennen und es hassen, müssen sie notwendig das Gegenteil lieben. Das heißt Weisheit, Ruhm, Macht und Ähnliches. So werden sie durch solche Liebe noch mehr verblendet und verstockt. Unmöglich ist es nämlich, dass ihre Gier durch Erfüllung der Wünsche gestillt wird. Denn wie die Liebe zum Geld im gleichen Maße wie das Geld selbst wächst, so ist es auch mit der Sucht des Menschen nach Wasser. Je mehr er trinkt, umso mehr dürstet ihn. Paradox. Reichtum, Macht, Ruhm machen Versprechungen der Befriedigung, die für unseren Verstand vernünftig sind und unser Fleisch ansprechen. Aber Luther zitiert die Worte Jesu an die Frau am Brunnen. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Johannes 4,13. Es gibt natürlich ein Heilmittel. Ein Heilmittel gegen unsere Durst. Ja, das gibt es. Aber es ist schon wieder einmal ein Evangeliumsparadox, das dem natürlichen Herzen und Geist abstoßen ist. Luther fährt fort, hört zu, das ist großartig. Heidelberg 22. Es bleibt also nur ein Heilmittel. Heil werden nicht durch Stillen der Begierde, sondern durch Auslöschen. Hört ihr das Paradox an? Er sagt weiter, ebenso soll, wer reich an Macht und Ruhm und an Lust und an allen Dingen satt werden will, Macht, Ruhm, Lust und Befriedigung in allen Dingen eher fliehen als suchen. Das ist die Weisheit, die der Welt eine Torheit ist. Seht ihr, die Theologie der Herrlichkeit und die Theologie des Kreuzes sind zwei sehr unterschiedliche Wege, die in zwei entgegengesetzte Richtungen führen. Und Brüder und Schwestern, ihr steht heute Nachmittag an der Kreuzung. Welchen wählt ihr aus? Der eine ist breit und einfach und sieht glatt aus und bequem. Und die meisten Menschen, die ich in Europa kenne, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Kirche, gehen blind darauf spazieren. Aber Jesus bietet dir diese paradoxe Einladung diesen Nachmittag an, als er sagt, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben um meinetwillen, um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Wirst du dich ihm als Erlöser und als Herrn anvertrauen? Es sieht wie der Tod aus, aber sein Ende ist das Leben. Eine meiner Lieblingssätze in Luthers ganzen Schriften ist in der 95 Thesen Nummer 92 und 93. Und ich kann mir vorstellen, dass er die Gesichter der Theologen der Herrlichkeit in seinen Gedanken hatte, als er diese Worte schrieb. Hör, was er sagt. Darum weg mit allen jenen Propheten, die den Christen predigen. Friede, Friede. Und ist doch kein Friede. Wohl möge es gehen allen Propheten, die den Christen predigen. Kreuz, Kreuz. Und ist doch kein Kreuz. Hört ihr den Paradox an? Lasst das euch mal bewusst werden. Die Welt sagt uns Frieden, Frieden, alles ist gut. Du hast eine Versicherung, du hast eine gute Zuhause, du hast schöne Urlaub geplant, du hast einen guten Job. Aber alles ist nicht gut und es gibt keinen Frieden, wenn du ein Feind Gottes und ein Rebell gegen seine Sache bist. Wie Jesus zu den Pharisäern sagte, sie haben schon auf der Erde ihre Belohnung erhalten. Und wie der reiche Mann im Gleichnis von Lazarus, ihr Ende ist eine schreckliche Horror. Aber gesegnet sind diejenigen, die ihr Kreuz auf sich nehmen, um Christus zu folgen, an ihm zu glauben und am Ende feststellen, dass es überhaupt kein Kreuz war. Wie Paulus in Römer 8,18 sagt, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Auf dieser Seite der Herrlichkeit scheinen der schmale Weg und die Theologie des Kreuzes so furchteinflößend. Aber auf der anderen Seite der Herrlichkeit wird all unser Leiden für Christus, all unser schmerzhafter Gehorsam, unser Glaube beschämend klein und unbedeutend im Vergleich zu unserer ewigen Freude sein, die Christus für uns erkauft hat durch sein Blut. Und nun kommen wir letztens zu der dritten und letzten Gruppe, die Luther im Sinn hatte, als er von den Theologen der Herrlichkeit sprach. Und diese waren nicht zwangsläufig drei verschiedene Gruppen in der Kirche. Es gab viele Überschneidungen zwischen ihnen, aber das waren drei leichte erkennbare Strömungen innerhalb der römischen Kirche zu Luthers Zeiten. Und es war diese dritte Gruppe, für die sich Luther vielleicht am meisten in der Heidelberger Disputation interessierte. Luthers Disputation im Jahr 1517 war vor allem an die Scholastiker gerichtet. Die 95 Thesen betrafen in erster Linie Missbrauch innerhalb des römischen Klerus. Im Mittelpunkt der Heidelberger Disputation stand jedoch der Stolz und die Selbstgenügsamkeit der römisch-katholischen Soteriologie. Das ist die Theologie, die sich darauf bezieht, wie man gerettet werden kann. Vielleicht war das wichtigste Evangeliumsparadoxon, dass die Theologen der Herrlichkeit nicht ertragen könnten, die Lehre der Rechtfertigung durch den Glauben allein. Aber warum ist diese Lehre ein Paradox? Weil es die Gerechten böse und die Bösen Gerechte nennt. Das ist ein Paradox. Das heißt, es nennt diejenigen böse, die vor Gott durch ihre eigene Gerechtigkeit anerkannt werden wollen. Und es nennt diejenigen, die böse sind, Gerechte, die ihre Gerechtigkeit allein in Christus suchen. Seht ihr, warum dies ein Paradox für den natürlichen Geist ist? Die Theologie des Kreuzes ist eher eine der Demut als eine Theologie der Herrlichkeit. Es wird zu Recht eine Theologie des Kreuzes genannt, weil es eine Art Tod erfordert. Den Tod des Stolzes, der anerkennen muss, dass wir keinen Teil zu unseren gerechten Stellung vor Gott beitragen. Wie Jesaja einmal sagte, in Jesaja 64,6, alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein unflätiges Kleid. Luther erklärte in Heidelberg 16, der Mensch, der da meint, er wolle dadurch zur Gnade gelangen, dass er tut, so viel ihm möglich ist, häufte Sünde auf Sünde, sodass er doppelt schuldig wird. Es ist doppelte Schuld, weil die Tat, egal wie rechtschaffen sie in den Menschenaugen erscheint, unvollkommen ist und mit Sünde befleckt. Das ist das erste schuldige Vergehen. Der Tat an sich ist Sünde. Aber dann zu glauben, dass diese gute Tat ihn der Gnade würdig macht, oder bereit für die Gnade, wie die Katholiken glauben, damit würde er seine Sünde Arroganz hinzufügen und sich doppelt schuldig machen. Um gerecht zu werden, muss man sich laut Luther wirklich aller Hoffnung seiner eigenen Gerechtigkeit entleeren und allein auf Christus zur Errettung vertrauen. In Heidelberger 17 sagte er, demütig können aber nicht die sein, die nicht einsehen, dass die dass sie verdammungswürdige Sünder sind mit Sünde, die zum Himmel schreien. Das ist völlig abstoßend für die Theologen der Herrlichkeit, welche die Demütigung nicht ertragen können, nur ein Empfänger der Gnade zu sein, anstatt jemand, der etwas dazu beigetragen hat, es zu verdienen. Es erinnert mich an ein Gespräch mit einem muslimischen Freund von mir in einem Flug nach Istanbul. Ich bat ihn, mir zu erklären, wie eine Person nach islamischer Theologie gerettet wird. Er erzählte mir von Korangesetz und den fünf Säulen und der Notwendigkeit persönlicher Gerechtigkeit und so weiter. Ich dankte ihm für seine Erklärung und dann fragte ich ihn, ob ich ihm erzählen könnte, wie eine Person gemäß der biblischen Lehre gerettet wird. Er erlaubte es mir und so erzählte ich ihm alles über die Lehre der stellvertretenden Sühne Jesu Christi. Ich erklärte ihm den erstaunlichen Austausch, in dem Jesus unsere Schuld ans Kreuz trug und gleichzeitig seine Gerechtigkeit allen denen anvertraut, die an ihn glauben, was Luther einst als die fremde Gerechtigkeit Christi bezeichnete. Als ich meinen Monolog beendet hatte, sah mein Freund mich mit einem strengen Gesichtsausdruck an und sagte, das ist billig. That's cheap, sagte er auf Englisch. Die Tatsache, dass die Gerechtigkeit eines anderen auf deinem Konto gutgeschrieben wird, ist billige Gnade, weil du es nicht getan hast. Es war keine Konfrontation mit einem Katholiken, aber es war der gleiche uralte Konflikt zwischen der Theologie des Kreuzes und der Theologie der Herrlichkeit. Die Theologie des Kreuzes ist ein Angriff auf unser Selbstwertgefühl und auf unsere Autonomie und auf unsere moralischen Fähigkeiten. Erst später dachte ich daran, meinem Freund zu sagen, du sagst, dass das Evangelium sei billig, aber du liegst falsch. Es ist nicht billig. Es ist kostenlos. Eine billige Rettung wäre immer noch zu viel für mich, dass ich sie mir leisten könnte. Die Gnade Gottes muss frei sein oder ich kann sie gar nicht haben. Die Theologie des Kreuzes erfordert den Tod. Den Tod unseres Stolzes und unserer Selbstgerechtigkeit. Ich liebe, wie Leute oft über das Christentum als Krücke für schwache Leute sprechen. Ich liebe diese Beleidigung. Es ist meine Lieblingsbeleidigung. Weil ich liebe, Leuten zu sagen, dass es falsch ist. Aber es ist falsch aus Gründen, die sie nicht erwarten. Diejenigen, die uns sagen, dass unser Glaube an Jesus eine Krücke ist, liegen falsch. Nicht, weil sie denken, dass Christen zu schwach sind, sondern weil sie denken, dass wir zu stark sind. Jesus ist keine Krücke für schwache Menschen. Er ist die Intensivstation im Krankenhaus und die Atemmaschine und Ernährungssonde, die sonst tote Menschen am Leben hält. Du denkst zu hoch von uns und zu gering von Evangelium, wenn du sagst, dass das Kreuz Christi billig ist und dass Jesus eine Krücke für die Schwachen ist. Ihre Beleidigungen müssen böser sein, um genauer zu sein. Wie gesagt, die Theologie des Kreuzes ist abstoßend für das Fleisch und beleidigend für die Vernunft. Und die Theologen der Herrlichkeit können es nicht annehmen, weil es nach Tod riecht. Es ist ein Tod für den Stolz, Tod für persönliche Ehre, Tod für Autonomie, Tod für Selbstgenügsamkeit. Aber du musst glauben, dass es ein Tod ist, der in Auferstehung endet. Es sieht aus wie Karfreitag und Golgatha, aber es endet mit Ostermorgen und einem leeren Grab. Die Theologie des Kreuzes ist eine Theologie, die dich demütigen will, sodass sie dich in Christus erhören kann. Es ist eine Theologie, die dich schneiden will, aber sie schneidet dich mit der scharfen Klinge von Skalpell des Arztes, damit sie dich rettet. Die Theologie des Kreuzes will dich töten, um dich aufzuwecken, zu erwecken mit einem neuen und niemals endenden Leben. Und das ist das Paradox des Evangeliums. Luther, jetzt komme ich zu Ende. Ich möchte noch ein Zitat von Luther lesen, von Heidelberg 17. Er fasst es gut zusammen. Klar ist, dass nicht die Verzweiflung, sondern vielmehr die Hoffnung gepredigt wird, wo gepredigt wird, dass wir Sünder sind. Solche Predigt der Sünde oder vielmehr die Erkenntnis der Sünde und der Glaube an solche Predigt ist Bereitung. Das ist wahre Bereitung zur Gnade. Dann nämlich beginnt das Verlangen nach Gnade, wenn die Sündenerkenntnis da ist. Dann erst, wenn er das Übel seiner Krankheit begreift, verlangt der Kranke nach Medikamenten, wie es daher nicht eine Ursache zur Verzweiflung oder zum Tode mit sich bringt. Wenn dem Kranken die Gefahr gesagt wird, die seine Krankheit birgt, sondern er vielmehr ermutigt wird, die Medikamente zu nehmen. So ist das Bekennen, dass wir nicht sind und immer sündigen. So ist das Bekennen, dass wir nicht sind und immer sündigen, wenn wir tun, was uns möglich ist, nicht ein verzweifelt machen, sondern bedeutet uns zum Verlangen nach der Gnade unseres Herrn Jesu Christi in Bewegung zu bringen. Freunde, Luthers Worte in der Heidelberger Disputation waren zu seiner Zeit ein prophetischer Ruf zur Umkehr. Und es bleibt für uns 500 Jahre später ein Aufruf zur Umkehr. Der Konflikt zwischen der Theologie der Herrlichkeit und der Theologie des Kreuzes ist mehr als nur eine interessante historische Diskussion über eine obskure Lehre. Es ist ein Einblick in den Kampf, der in der Kirche und in jedem Herzen in Basel und in diesem Raum und in der Welt tobt. Luther stellt uns an eine Kreuzung mit einem breiten Weg, der nach links führt, und einem schmalen Weg, der nach rechts führt. Der eine verspricht zeitliche Freude, zeitliche Vergnügen, zeitliche Ehre, aber es ist ein Weg, der unvermeidliche Tod im Ende wird. Aber anders ist der sichere Weg zum Leben, der Weg des Kreuzes. Es ist ein beängstigender Weg, ein enger Weg, der Opfer, Schmerz und Demut verspricht. Dieser Weg bedeutet Tod für unsere stolzen Gemüter, Tod für unsere lüsternes Fleisch und Tod für unsere moralische Selbstgerechtigkeit. Aber im Gegensatz zu unseren Sinnen und zu unserem Intellekt ist es ein sicherer Weg, der einzigste sichere Weg, dessen Ende das Leben ist. Denn wir vertrauen uns Christus an, der unser Führer ist. Christus, der unser Hirte ist. Christus, der unser Erretter ist. Christus, der unser Herr ist. Welchen Weg werdet ihr wählen? Ich bete darum, dass der Geist unsere Herzen vor denen schützt, die sagen, Friede, Friede, und es doch kein Friede. Sondern lasst uns der Stimme unseres Bruders glauben, der uns vor 500 Jahren gerufen hat und immer noch zu uns ruft, Kreuz, Kreuz, und es doch kein Kreuz.